Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. In der folgenden halben Stunde unterhalten wir Sie wieder mit Beiträgen unserer beliebten Wochenendrubriken. Doch zunächst hören Sie wie gewohnt unseren Rückblick auf die Ereignisse der letzten Woche. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Die zurückliegende Woche stand in Tschechien ganz im Zeichen des Nationalfeiertages, der aus Anlass der Gründung der damaligen Tschechoslowakischen Republik immer am 28. Oktober begangen wird. Am Dienstag haben daher an vielen Orten der Tschechischen Republik die Bürger des Landes der Entstehung der Tschechoslowakei vor 85 Jahren gedacht. Besonders an den Denkmälern des ersten tschechoslowakischen Präsidenten T.G. Masaryk wurden mehrfach Blumen niedergelegt. An der Masaryk-Statue auf der Prager Burg legte auch Staatspräsident Václav Klaus einen Kranz nieder. Am Abend des Staatsfeiertages fand auf der Prager Burg eine feierliche Zeremonie statt, bei der bedeutende tschechische Persönlichkeiten hohe Staatsauszeichnungen aus den Händen des Präsidenten entgegennahmen. Am gleichen Tag identifizierten sich in Bratislava der tschechische Premier Wladimir Spidla und sein slowakischer Amtskollege Mikuláš Zurinda im Namen der tschechischen und der slowakischen Republik mit dem Vermächtnis der ehemaligen Tschechoslowakei und bestätigten, dass mit dem bevorstehenden EU-Beitritt nichts von ihren engen Beziehungen verloren gehen muss. Das war auch das Fazit des zweitägigen offiziellen Besuchs von Spidla in der Donaumetropole. Tags zuvor am Montag haben im Prager Rudolfinum Vertreter der tschechischen Politik und Kultur des jüngst verstorbenen tschechischen Publizisten und Schriftstellers Pavel Tikrit gedacht, der eine führende Persönlichkeit des tschechischen Exils war. Am Pietätsakt nahmen unter anderem Staatspräsident Václav Klaus und sein Vorgänger im Präsidentenamt Václav Havel teil. Am Dienstag erregte ein UNICEF-Bericht in Tschechien die Gemüter. In diesem Bericht beklagt das UN-Kinderhilfswerk UNICEF eine umfangreiche Prostitution von Kindern im tschechisch-deutschen Grenzgebiet. Dort habe sich ein regelrechter Markt entwickelt, wurde von Vertretern der deutschen UNICEF-Sektion auf einer Pressekonferenz in Berlin erklärt. Eine eingehende Prüfung der Vorwürfe der angeblich umfangreichen Kinderprostitution an der deutsch-tschechischen Grenze hat der tschechische Innenminister Stanislav Gross tags darauf verkündet. Gross räumte ein, dass es solche Fälle geben könnte, nachdem Prag diese Vorwürfe zunächst zurückgewiesen hatte. Führende Stadtvertreter aus der Region gaben an, dass es sich hierbei nur um vereinzelte Fälle handeln könne. Die Europäische Kommission hat in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Herbstgutachten über den Stand der Beitrittsvorbereitungen in Tschechien vor allem die sich verschlechternde Lage der öffentlichen Finanzen kritisiert. Insgesamt hätten die 10 neuen EU-Mitglieder jedoch die weltweite Konjunkturkrise mit robustem Wachstum gut überstanden, heißt es in dem Gutachten. Das war die Wochenschau von Radio Prag. In der Sendung von Radio Prag geht es nun weiter mit einer neuen Ausgabe des Regionaljournals. Diesmal klärt sie Dagmar Kebolova darüber auf, warum es in Südböhmen so viele Dörfer und Städte gibt, die Dobravoda, also Gutwasser heißen, und lädt sie in zwei von ihnen ein.
Unsere Reise hat in einem der Dörfer namens Dobravoda Gutwasser begonnen, die es in Südböhmen gibt. Die Gemeinde Dobravoda bei České Budějovice hat versucht, etwas gegen die ständigen Verwechslungen der Orte zu machen und hat zu dem Namen Dobravoda die Präzisierung bei České Budějovice Budvar hinzugefügt. Dass es nicht viel hilft, konnten wir am eigenen Leibe feststellen können, denn auch wir haben es verwechselt. Aber der Bürgermeister der Stadt Jiří Šabatka ist daran schon mehr als gewöhnt und empfing uns trotzdem gut gelaunt. Diese Ortschaft genauso wie die anderen mit dem Namen Dobravoda in Südböhmen gibt es seit vielen Jahrhunderten.
Tak jestliže chceme hovořit o historii dobré vody u Českých Budějovic, musíme se obrátit někdy do let okolo roku 1500.
Um zum Anfang der Geschichte von Dobravoda zu gelangen, müssen wir bis zum 15. Jahrhundert zurückgehen. Unsere Stadt ist nicht aus einer mittelalterlichen Gemeinde entstanden, sondern aus einer Anhäufung von Bergbauwohnorten. Damals wurde hier Silber, später Gold abgebaut. Mit der Schöpfung hörte man nach dem Ersten Weltkrieg auf, dann war der Bergbau nicht mehr rentabel.
Die Geschichte der Stadt ist aber auch mit dem Heilwasser verbunden. Bis heute erhaltenen Dokumenten zufolge verbrachte der Schreiber und Notar von Budweis Jan Karmenski aus Eibenfeld, der ursprünglich aus Krakau war, hier in Dobravoda einen Kuraufenthalt und auch seine Frau wurde mit diesem Wasser geheilt. Als Beweis seiner Dankbarkeit begann er hier im Jahre 1630 eine kleine Kirche zu bauen. Im Jahre 1860 wurde sie umgebaut. Als das damalige Rathaus von České Budějovice beschloss, daraus ein Gasthaus zu machen. Eine Kirche gibt es jedoch im Ort und die Einwohner von Dobravoda bemühen sich auch um ihre Erhaltung, erzählte uns Herr Šabatka weiter.
Známý barokní kostel Panny Marie Bolestné na Dobré Vodě byl založen nebo položen základní kámen v roce 1733.
Mit dem Bau der heutigen Kirche wurde im Jahre 1733 begonnen und sie wurde innerhalb von zwei Jahren erbaut, was für die damalige Zeit sehr schnell war. Der berühmte Prager Architekt Kilian Ignaz Dientzenhofer hat sich diese Aufgabe angenommen und an der Kuppel sieht man, dass sie aus seiner Feder stammt. Dadurch erinnert sie der St. Nikolauskirche auf der Prager Kleinseite. Die Kirche hatte vier Glocken, die im Ersten Weltkrieg zerstört wurden. Danach wurden Passau neue gegossen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sie wieder liquidiert. Jetzt haben wir eine Sammlung durchgeführt, um die Glocken wieder neu zu gießen. Wenn alles gut geht, sollten wir im Jahre 2005 neue Glocken haben.
In der Nähe der Kirche gibt es zwei Pfarreien, eine alte und eine neue. In der alten, die bereits rekonstruiert worden ist, sind jetzt vier Ordensschwestern untergebracht. Sie stammen aus Italien, Deutschland und Österreich und kümmern sich um die dortige Kirche. Sie geben den Kindern hier Sprachunterricht in Deutsch und Italienisch. In einem Buch über Dobravo, da sehe ich deutsche Postkarten vom Anfang des 20. Jahrhunderts, die die Aufschrift Sommerkurort Gutwasser tragen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hörte der Ort auf, als Kurort zu fungieren, beantwortet mir der Bürgermeister meine Frage danach, ob heute noch etwas von dem Heilwasser übrig ist. Heute gäbe es nur ein neues Schwimmbad. Und wieso ist das Wasser so gut? Weil es nie verunreinigt wurde, antwortet Herr Schabatka. Es hat in der Umgebung nie Industrie oder andere Quellen von Verunreinigung gegeben. Heute kommen Menschen von weit her, um sich hier mit dem guten Wasser, das unterhalb der Kapelle fließt, zu versorgen. Der Bürgermeister ließ auch einen Test machen, um festzustellen, wie gut das Wasser ist. Das Resultat: Es ist sehr gut, aber es heilt nicht. Die Stadt unterstützt den Tourismus, der hier immer stark ausgeprägt war. Aus geschichtlichen Dokumenten geht hervor, dass Dobravoda die Sommerfrische für Leute aus České Budějovice war, ein Ausflugsort mit 7 Restaurants. Dobravoda zeichnet sich auch durch reiche Häuser aus. In der Nähe war ein anderer Ausflugsort. Die Bedingungen waren also sehr gut. Heute gibt es 2 Radwege, die durch den Ort führen. Was es heute noch gibt, sind die traditionellen Osterfeiern, bei denen viele Menschen in die Stadt kommen. Ein modern aufgefasster Kreuzweg ist auch ein Merkmal der Stadt.
V okolí kostela se nachází křížová cesta, která byla postavena.
In der Nähe der Kirche befindet sich ein Kreuzweg, der um das Jahr 1860 erbaut wurde. Auch dieser wurde, wie schon vieles, nach dem Zweiten Weltkrieg zerstört. Mit Unterstützung der hiesigen Bewohner und hier vor allem der akademischen Maler Renata Stolbova, die neu gestaltet hat, wurde er 1996 rekonstruiert und wieder feierlich eingeweiht.
Unser zweites Dobravoda, das versteckt in den Wäldern liegt, hat neben dem Namen mit dem ersten 2 Dinge gemeinsam. Gutes Wasser und eine bedeutende Kirche. Nach der Entstehung der Wallfahrtskirche in Dobravoda fragten wir den Verwalter Libor Albert.
Dobravoda vznikla, ten kostel byl postaven vlastně z roku 1708 až 1715.
Die Wallfahrtskirche in Dobravoda entstand in den Jahren 1708 bis 1715, aber der Ort wurde schon früher besucht. Beide Orte, sowohl Dobravoda als auch das unweit gelegene Hojnávoda, hatten Heilwasser, das im Jahre 1650 entdeckt wurde. Von 1701 an war der Besucherandrang recht groß. Es kam dort zu einer Erscheinung Marias und zu deren Ehren wurde eine Kapelle gebaut. Die Kapelle reichte aber nicht aus und daher entschied der Graf Albert Karl Bukoy, einen Dom zu bauen.
Die Wallfahrtskirche ist aufgrund der Lage in der Grenzregion zu einem Begegnungsort geworden, erzählt uns weiter Herr Albert.
Tak na Dobré Vodě samozřejmě jsou 2 poutě do Rokaty hlavní na seslání Ducha Svatého.
In Dobravoda finden 2 Wallfahrten statt, eine zu Pfingsten und die zweite zu Maria Himmelfahrt. Dadurch, dass wir uns in der Grenzregion befinden, nehmen von den hiesigen Leuten nur wenige teil. Aber dazu kommen dann die Pilger aus dem Ausland und hier vor allem aus Österreich, von denen so an die 400 jedes Jahr kommen.
Ich fragte ihn, ob es vielleicht Legenden über die Heilwirkung des Wassers gibt.
Nevím, jestli se vypráví pověsti, ale co je zdokumentováno, tak máme vlastně dokonce...
Geschichten kenne ich nicht, was aber dokumentiert ist, dass Menschen mit dem Wasser geheilt wurden, sogar solche mit Augenerkrankungen. Auch gab es einen Fall von einem todkranken Soldaten aus Česká Budějovice, der durch das Trinken des Wassers von Dobrá Voda geheilt wurde. Dies alles ist durch Bilder dokumentiert oder durch Geschenke, die geheilte Menschen entweder sofort oder später brachten. Diese sind dort erhalten.
Trinkt er selber das Wasser noch? Kommen viele Leute nach Dobrá Voda, um es zu holen?
No tak samozřejmě, stále ochutnávám vodu. I když dneska je to problém s tou vodou, protože směřujeme do Evropské unie, nebo tam budeme.
Klar, ich probiere das Wasser immer wieder aufs Neue, obwohl jetzt werden wir vielleicht etwas Schwierigkeiten bekommen, denn wir werden ein EU-Staat werden und nach den EU-Vorschriften sollte das Wasser behandelt werden. Und das wird es hier nicht, aber viele Leute kommen nach Dobrá Voda und nehmen sich es mit. Vor 2 Jahren habe ich dort sogar einen Lastwagen gesehen, der sehr viel Wasser mitgenommen hat. Ich fragte die Menschen, wozu sie so viel Wasser brauchen. Sie antworteten mir, dass sie ein Aquarium haben und dass sich die Fische in diesem Wasser sehr gut vermehren.
In Tschechien gibt es sogar eine Wassermarke, die Gutwasser heißt. Welche ist es eigentlich, wenn es so viele gibt?
Tak ten pramen vlastně nad náma, nad Dobrou Vodou, jsou, je takové, taková hora, která se jmenuje Kraví.
Die Quelle, die über uns liegt, ist eine Gebirgsquelle, die aus dem Berg Kraví Hora ausfließt. Also unsere Quelle ist eine echte Bergquelle. Und die Werbung, die im Fernsehen läuft unter dem Titel Gutes Wasser aus Novohradské Hory, ist falsch. Das Wasser, was unter diesem Namen verkauft wird, stammt in Wirklichkeit aus einem geologischen Bruch.
Abschließend fragten wir Herr Libo Albert, ob er auch erlebt hat, dass die Menschen die Ortschaften verwechseln.
Samozřejmě, že si nás pletou. Pletou si všelijaký dobrý vody, protože tam přijeli poutníci kouknout se na ten skleněný oltář.
Selbstverständlich verwechseln uns die Menschen mit anderen Gutwassern. Und längst kamen Pilger, um den Glasaltar zu besichtigen. Diese befindet sich allerdings in Dobrá Voda in Šumava, Böhmerwald. Oder aber wir werden verwechselt mit Dobrá Voda bei České Budějovice. Ja, sie verwechseln oft.
Das war das Regionaljournal von heute, in dem Sie gleich zweimal nach Dobrá Voda eingeladen worden sind. Und nun an dieser Stelle die erste Neuerung in unserem Winterhalbjahr, nämlich das Feuilleton, das wir ab sofort immer am Samstag ausstrahlen werden. Heute befasst sich Indra Hildebrand-Socher mit dem Fest, das bereits wieder vor uns steht und dessen Trubel um Einkäufe und Geschenke bereits begonnen hat.
Nun ist es also mal wieder soweit. Es weihnachtet. Naja, zumindest in den Regalen aller Supermärkte und auch die Schaufenster in der Innenstadt werden so langsam recht weihnachtlich. Es ist ja ein Phänomen, dem ich mich in jedem Jahr liebend gerne entziehen würde. Verstehen Sie mich jetzt bitte nicht falsch. Ich bin alles andere als ein Weihnachtsmuffel. Ganz im Gegenteil freue ich mich immer sehr auf die Adventszeit. Die Dekoration, Kerzen, Lichter, Plätzchen backen und was sonst noch so dazu gehört. Aber doch bitte nicht Mitte Oktober. Im Grunde fängt es ja immer noch früher an. So hat mich meine Mutter bereits Ende September mit Dominosteinen aus dem heimatlichen Deutschland bedacht. Eben diese ersten Boten der kulinarischen Adventszeit warten nun in meinem Schrank immer noch auf ihren Einsatz. Und seit einem Monat versuche ich schon, alles Weihnachtliche beim Einkauf komplett zu ignorieren. Nicht leicht, kann ich Ihnen sagen. Denn wenn alle um einen herum die Einkaufswagen schon mit Nikoläusen und Adventkalender bestücken, stellt er sich unweigerlich ein. Der Gruppenzwang. Kennen Sie das auch? Eigentlich wollen Sie gar nicht mitmachen, aber irgendwie gibt es plötzlich kein Zurück mehr. So wanderten denn die ersten Spekulatius in meinen Schrank, gleich neben die Dominosteine. Und dann kam das Geständnis einer Freundin, sie habe schon fast alle Weihnachtsgeschenke gekauft. Damit es nachher nicht so stressig wird, sagt sie. Nachher? Es ist Oktober, da kann man doch nicht schon Weihnachtsgeschenke kaufen, oder doch? Passend zu diesen Überlegungen flatterte mir die Reklame eines großen Kaufhauses in den Briefkasten. Vánoční nabídka stand da. Weihnachtsangebote. Gültig bis zum 18. November. Prima, bin ich also doch spät dran. Und kurz vor einem Panikanfall, immerhin habe ich noch kein einziges Geschenk gekauft, frage ich mich ernsthaft, ob das denn eigentlich wirklich sein muss. Sollten wir denn nicht alle gemeinsam den Weihnachtseinkauf bestreiken, bis die Adventszeit da ist? Muss denn im Oktober schon überall die Festbeleuchtung sein? Und müssen wir uns wirklich da schon von kletternden Nikoläusen anlachen lassen? Ich befürchte, dass der Einzelhandel sich nicht bekehren lässt. Und irgendwann können wir nach Ostern direkt in den Weihnachtskonsum entschweben. Ich werde jedenfalls versuchen, mich noch ein paar Wochen dem weihnachtlichen Gruppenzwang zu entziehen. Aber wie erklärt man dies alles eigentlich seinem Kinde? Mein kleiner Sohn ist bereits seit Mitte Oktober ganz verzweifelt, da das Christkind wohl schon im Supermarkt war, aber immer noch nicht bei uns zu Hause. Also falls jemand vom Einzelhandel dies hört, eine Bitte. Reichlich später ist in diesem Fall immer noch früh genug.
Das sogenannte Milizhaus, eine einzigartige Bildungseinrichtung im Prager Stadtteil Žižkov, die mit der Persönlichkeit des tschechischen Humanisten und Pädagogen Przemysl Pitter verbunden ist, wird in den nächsten Tagen sein 70. Jubiläum begehen. Mehr über die Geschichte des Hauses und dessen Begründer erfahren Sie im folgenden Spaziergang durch Prag von und mit Martina Schneibergowa.
Spaziergang durch Prag.
Der tschechische Sozialpädagoge und Humanist Przemysl Pitter, 1895 bis 1976, setzte sich gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Olga Fierz während des Zweiten Weltkriegs für die Rettung jüdischer Kinder ein. Nach dem Krieg errichteten sie in einigen Schlössern in der Umgebung von Prag Erholungsheime sowohl für jüdische Kinder, die aus den Konzentrationslagern zurückkehrten, als auch für deutsche Kinder, die sie aus tschechischen Internierungslagern retteten. Weniger bekannt ist jedoch die pädagogische Tätigkeit Pitters in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, die mit dem sogenannten Milizhaus verknüpft ist.
Die Geschichte des Milizhauses beginnt in den Jahren des Ersten Weltkriegs. Nach den schweren Fronterlebnissen kehrte Przemysl Pitter als überzeugter Pazifist nach Hause mit dem Vorhaben zurück, Gott zu dienen. Er wusste nicht genau, wie er Gott dienen soll und entschied sich, seinen Nächsten zu helfen, vor allem denjenigen, die am verletzbarsten waren und die Hilfe am dringendsten brauchten, nämlich den armen Kindern im Prager Arbeiterviertel Žižkov.
Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts besuchte Przemysl Pitter die damals neu gegründete Hussitische Theologische Fakultät. Am meisten interessierte er sich für Vorlesungen von Professor Ferdinand Reischer über die Geschichte der Reformation in den böhmischen Ländern. Jan Milic aus Kroměříž, Kremsie, ein Vorgänger des Kirchenreformators Jan Hus, wurde für Pitter zum Vorbild, insbesondere weil er sich vor allem um arme Menschen am Rande der Gesellschaft gekümmert hatte.
Mit einigen Freunden gründete Pitter 1920 einen Verein, der mit Verweis auf Jan Milic das neue Jerusalem nannte. Eine der Aufgaben des Vereins war es, Heime für Kinder und Jugendliche zu errichten. Da die damaligen Gesetze gemeinnützigen Genossenschaften gewisse Vorteile und Förderungen gewährleisteten, gründete Pitter mit seinen Freunden 1923 eine Baugenossenschaft mit dem Titel Miličův dům, das Milichaus. Die beiden Organisationen begannen finanzielle Mittel zu sammeln, um ihr Vorhaben zu verwirklichen, in Žižkov ein Heim für Kinder, das Milichaus, zu bauen. Über die Anfänge von Pitters Arbeit mit Kindern sagte Dr. Jan Stepan von Przemysl Pitter und Olga Fierz Stiftungsfonds.
Přemysl Pitter začal se svými přáteli už kolem toho roku 1920 schromažďovat.
Přemysl Pitter begann sich mit seinen Freunden bereits um das Jahr 1920 um Kinder zu kümmern. In vermieteten Sälen verschiedener Gaststätten in Žižkov organisierten sie zuerst sonntags, dann auch samstags und mittwochs Nachmittage für Kinder. Diese Tätigkeit war zwar bedeutend, aber nach einer kurzen Zeit traten bestimmte Probleme auf. Aus diesem Grund begann der um Pitter versammelte Enthusiastenkreis von einer eigenen Bildungsanstalt, von einem eigenen Haus zu träumen, wo die Kinder nicht nur sonntags, sondern täglich zusammentreffen könnten. Dieser Traum konnte erst 13 Jahre später in die Tat umgesetzt werden. Der Weg von der Idee zu ihrer Verwirklichung war, wie bereits Dr. Stepan bemerkte, nicht einfach. 1924 kaufte die von Pitter gegründete Baugenossenschaft ein Grundstück auf dem sogenannten Kreuzberg in Žižkov. Das Projekt wurde jedoch nicht gebilligt, weil die staatliche Regulierungskommission vorhatte, die ganze Anhöhe in einen Park zu verwandeln.
Die einige Jahre dauernden Verhandlungen mit der Prager Gemeinde endeten erst 1931, als ein Austausch des erwähnten Grundstücks gegen das Grundstück gebilligt wurde, auf dem das Militschhaus bis heute steht.
Mit dem Projektentwurf wurde damals der Architekt Erwin Katton beauftragt. Der Bau sollte ca. 500.000 Kronen kosten. Die Baugenossenschaft hatte jedoch nur etwa 100.000 Kronen gesammelt. In der Zeit der Wirtschaftskrise und inmitten der Bauvorbereitungen erfuhr Przemysl Pitte von dem Philanthropen Ingenieur Karol Skorkowski, der eine Baufirma besaß und damals einige Arbeiterhäuser für die Arbeitslosen gebaut hatte. Pitte nahm an, dass dieser Mann Verständnis für sein Projekt zeigen könnte.
Nach gegenseitigen Verhandlungen schlug Skorkowski vor, das Militschhaus in zwei Etappen zu bauen. Die fehlenden finanziellen Mittel bot er selbst zu einem sehr niedrigen Zins an. 15 Jahre nach seiner Rückkehr von der Kriegsfront hatte Pitte seinen Traum verwirklicht. Am Sonntag, dem 24. Dezember 1933, wurde sein Militschhaus feierlich eröffnet.
Die ganze Atmosphäre im Haus war einzigartig. Es war ein hervorragend funktionierendes Haus für Kinder, in dem diese nach dem Schulunterricht ihre Freizeit verbringen konnten. Sie bekamen dort alles kostenlos. Täglich besuchten an die 150 Kinder das Haus. Die gesamte Tätigkeit wurde aus Spenden von Pitters Freunden finanziert. Das Militschhaus ist mit der Zeit zu einer bedeutenden Bildungseinrichtung geworden, die vor allem für Kinder aus sozial schwachen Familien im Stadtteil Žižkov bestimmt war. Der Schwerpunkt der Arbeit bestand in einer sinnvollen Freizeitgestaltung für die Kinder. Wie kam Pitter auf diesen recht modernen Gedanken, Kindern sinnvolle Aktivitäten anzubieten? Jan Stepan dazu.
To byli také jeho spolupracovníci. Bylo změněno tady jméno toho Ferdinanda Krcha. To byl
skutečný... Dies war auch dank Pitters Mitarbeitern möglich. Es ist nötig, hier den Namen des hochgebildeten Pädagogen Ferdinand Krch zu nennen, der der engste Berater Pitters im Militschhaus war. Olga Fierz hatte auch eine pädagogische Ausbildung. Die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren entweder Autodidakten, was ihre pädagogische Ausbildung anbelangt, viele haben aber auch Lehrerkurse absolviert.
Eines der Kinder, die nach der Schule das Militschhaus besuchten, war Blanka Sedláčková. Sie erinnern sich an die Jahre 1938 bis 1939.
Doma jsme slyšeli válka, nedostatek potravin, okupace.
Zu Hause hörten wir damals über den Krieg, den Mangel an Nahrungsmitteln, die Okkupation, die Mobilisierung. Dies waren für uns Begriffe, die Angst hervorriefen. Und dann kamen wir in ein schönes Milieu, wo viele nette Menschen waren, und wir vergaßen die Schrecken des Krieges. In der Halle des Militschhauses gab es eine Tafel, auf der das Programm für den jeweiligen Tag stand. Das Fantastische daran war die Möglichkeit, dass jeder sich die Tätigkeit aussuchen konnte, die ihm am besten gefiel. Die Kinder waren immer in Gruppen von 10 bis 12 Kindern versammelt, die von einer sogenannten Tante betreut wurde. Diese Tante traf mit ihrer Gruppe etwa einmal in der Woche zusammen, um den Kindern vorzulesen oder ihnen ein neues Spiel zu zeigen bzw. mit ihnen zu diskutieren. Auf dem Programm standen verschiedene Sportaktivitäten, Basteln in den Werkstätten, es standen uns ein Studienraum sowie ein Musiksaal zur Verfügung.
Frau Sedláčková zufolge hing es immer von dem jeweiligen Kind ab, ob es an einer der angebotenen Tätigkeiten teilnimmt oder ob es nur seine Hausaufgaben machen wollte. Am Sonntagvormittag besuchten auch Kinder aus der Umgebung das Militschhaus, die an Wochentagen nicht kamen.
Bei den Sonntagstreffen las Przemysl Pitter etwas vor oder erzählte uns etwas aus der Geschichte, zum Beispiel warum das Haus eben Militschhaus heißt oder über Jan Hus oder über andere historische Persönlichkeiten. Bei diesen Treffen wurde viel gesungen und gespielt.
Musik und Gesang standen nach den Worten von Blanka Sedláčková im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Erzieher. Besonders begabte Kinder lernten im Militschau zum Beispiel Klavier spielen.
Die Kinder wurden auch individuell gefördert und betreut. Die Mitarbeiter des Hauses interessierten sich dafür, was für Begabungen das einzelne Kind hatte, womit man ihm eventuell helfen konnte. Nach Meinung von Onkel Przemysl und Tante Olga, wie wir Olga Fierz nannten, hatte ich ein bisschen pädagogische Begabung. Ich las den kleinsten Kindern vor, habe sie betreut und für sie verschiedene Spiele ausgedacht, was mir auch Spaß machte.
Die Tätigkeit des Militschhauses stützte sich auch auf internationale Freiwilligenarbeit. 1934 wurden dort mit Hilfe der englischen Quäkerkirche Kinder deutscher Emigranten untergebracht, die aus Deutschland flüchten mussten. Während der Nazi-Okkupation war das Militschhaus ein Zentrum der Geheimunterstützung verfolgter jüdischer Familien. Blanka Sedláčková erinnert sich daran, dass jüdische Kinder bis 1941 das Milichhaus besuchten.
Da wir wussten, dass sie das Haus eigentlich nicht besuchen sollten, haben wir sie immer nach Hause begleitet und unsere Mäntel so mit den Ellenbogen gehalten, um den Davidstern, den sie tragen mussten, zu verdecken. Nach Kriegsende warteten wir gespannt darauf, dass unsere Freunde zurückkehren werden. Nur 3 von unseren jüdischen Kameraden haben überlebt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg konzentrierte sich Przemysl Peters Hilfe auf jüdische Kinder aus den Konzentrationslagern und auch deutsche Kinder aus den Internierungslagern. Blanka Sedláčková betreute damals diese Kinder einige Monate lang auf dem Schloss Olešovice und 1946 begann sie als Erzieherin im Milichhaus zu arbeiten, wo sie jedoch nur bis 1951 bleiben durfte. Sie betont.
Für mich war die Arbeit im Milichhaus eine Art Universität der Menschlichkeit, des taktvollen Umgangs mit Kindern, der Liebe. Diese Erfahrungen haben mein ganzes Leben geprägt und mich sehr stark beeinflusst.
Nach dem kommunistischen Putsch von 1948 war Przemysl Peter schließlich gezwungen zu flüchten. Seit 1951 wirkte er in Deutschland und in der Schweiz. Noch während seines Lebens würde Peter hohe Auszeichnungen des Staates Israel und der Bundesrepublik Deutschland verlieren. Er starb 1976 in der Schweiz. 1991 wurde er in Memoriam von Präsident Václav Havel mit dem Tomáš Garrigue Masaryk Orden ausgezeichnet. Der Betrieb im Milichhaus wurde 1949 gewaltsam eingestellt. Der dort heute untergebrachte Kindergarten trägt seit 2001 den Ehrentitel Kindergarten Milichhaus.
Und das war's auch schon wieder in unserem Wochenendprogramm. Vom Mikrofon verabschiedet sich Lothar Martin.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30, 18.30 a 20.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 16 hodin 30 minut.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0 hodin 30 minut na frekvenci 5915 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.